Jesus, dass du hier bist, dass du mitten unter uns bist, dass du Zentrum bist, dass du Mittelpunkt bist, dass du der bist, von dem alles ausgeht und zu dem alles hinführt. Wir danken dir, dass wir mit dir verbunden sind und verbunden sein dürfen, verbunden sein werden, heute, hier, morgen und in der Ewigkeit. Amen. Guten Morgen. Hatte während dem Lobpreis, noch bevor wir dieses Lied vom Zelt gesungen haben, so ein Bild von, also das kennt wahrscheinlich jeder aus seiner Kindheit oder jeder, der Kinder hat, von so Deckenhöhlen, die gebaut waren. Meistens in der Sitzecke mit Kissen, dann waren Decken drüber gespannt und da wird sich eingemummelt. Da finden sich die Kinder dann da unten drin in der Höhle wieder. Und irgendwie haben wir Eindruck, das ist heute so unser Platz, wo wir uns einmummeln dürfen mit unserem Papa, wo er Dinge teilt mit uns. Ich habe im Epheser 3, 14, lese ich mit euch. Da heißt es, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Hört sich gut an, gell? Also für mich hört sie die Spitze an. Ist ja auch eine Verheißung. Interessant finde ich, womit Paulus diesen Absatz beginnt. Da heißt es, ich beuge meine Knie. Und ich glaube, das steht nicht umsonst da. Ich glaube, da steht nicht umsonst da, dass er sagt, ich beuge meine Knie und dann mit all dem, was danach kommt, fortfährt. Ich glaube, das ist ein Akt der Anerkennung, der Ehrerbietung, aber auch ein Stück weit ein Akt, sagt, ich ordne mich meinem Herrn unter, bin ihm gehorsam. Und darum geht es mir heute, um das Thema Gehorsam in Verbindung mit Gemeinschaft. Gehorsam, so verstehe ich das, Unterordnung, Gehorsam ist ein, es gibt bestimmt viele Schlüssel, aber es ist ein Schlüssel, mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an meinem inwendigen Menschen. Das hört sich erstmal so an wie, naja, okay. Aber ich glaube, das ist so. Ja, und Gehorsam ist ja nicht schwer, wenn uns was leicht fällt, oder? Also, wenn wir was wollen, um dem wir gehorsam sind, dann fällt, wenn wir das verstehen und das in unser Schema passt, dann ist das einfach. Wenn das nicht so ist, wenn es das übersteigt, meinen Willen, meine Vorstellungskraft übersteigt und Dinge betrifft, die ich vielleicht so nicht kenne und noch nicht erlebt habe oder vielleicht auch nicht will, dann fängt es an, interessant zu werden. Dann fängt es interessant zu werden, weil dann unser Inneres ein Stück weit zum Vorschein kommt. Das ist wie mit der, also wenn irgendwas von außen gedrückt wird, oder eine Zitrone, dann kommt was raus. Zitrone, optimalerweise. Ne? Also das passiert dann. Dann findet das statt, was wir manchmal als unangenehm empfinden. Oder was so in unserem Gefühl, in unserer Gefühlswelt uns unsere Gedanken von ganz links bis ganz rechts treibt. Fakt ist aber, und ich glaube, da sind wir uns einig, also steht im Johannes drin, 6,63, dass seine Worte Geist und Leben sind. Sind für uns Geist und Leben. Jesus selber sagt von sich, er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Und seine Worte sind Geist und Leben. Und das steht in einem Zusammenhang, wo er dem Volk Israel erklärt hat, dass sie sein Fleisch essen und sein Blut trinken müssen. Und die haben es nicht verstanden. Und viele seine Jünger, die mit ihm unterwegs waren, wohlgemerkt, die waren nicht hier Teil der Gemeinde und haben die Gemeinde verlassen, sondern die waren mit unserem Herrn leibhaftig unterwegs. Die haben ihn von Auge zu Auge gesehen, haben erlebt, was er für Wunder getan hat und wie er mächtig gewirkt hat. Und viele, heißt es da in Johannes 6,63, viele haben sich an ihm gestört. Viele haben gemurrt und viele haben ihn verlassen. Heißt, es ist nichts Neues, dass uns gewisse Dinge ankratzen, dass uns gewisse Dinge stören. Die Frage ist, wie gehen wir damit um am Ende des Tages? Also ich verbinde mit Gehorsam zwei Dinge, Gehören und Hören. Die Frage ist, wem gehöre ich und wem höre ich zu? Seine Worte sind Geist und sind Leben. Und er ändert seine Meinung auch nicht. Das heißt an anderer Stelle, dass bei ihm keineswegs Schatten ist. Er ist ohne Fehler und ohne Tadel und das, was sein Wort sagt, das gilt ewig. Im Gegensatz zu unseren Worten, die ja doch durchaus manchmal durchaus inflationär sind, also zumindest bei mir. Ich habe mir in dem Zusammenhang aufgeschrieben, das ist so ein Wort, das ich bekommen habe, jede Ermahnung ist auch eine Ermutigung. Und in jeder Ermutigung steckt aber auch eine Ermahnung drin. Die Frage ist nur, wie ich es einordne in meinem Lebenskontext, in der jeweiligen Situation. Ich meine, für Mose war das bestimmt nicht lustig, vor dem Roten Meer zu stehen und zu hören, halt den Stab darüber. Der hat natürlich seinen Gott schon erlebt. Und er hat natürlich schon Wunder erlebt mit Gott. Aber ihm war auch klar, wenn er jetzt den Stab darüber hält und das Meer teilt sich nicht, dann muss er nicht warten, bis die Ägypter kommen. Dann würden ihn seine eigenen Leute über den Jordan bringen. Ja, doch, die waren ja so damals. So stur und engstirnig. So insofern, er musste auch dann glauben und Schritte im Gehorsam gehen. Oder einer der beiden Söhne. Beide sind in den Weinberg geschickt worden, um im Weinberg zu arbeiten. Der eine hat Juhu geschrien, hat gesagt, klar mache ich das, ist ja gar kein Thema, Papa. Du bist der Beste. Und war dann aber niemals dort gesehen. Und der andere hat gesagt, überhaupt keinen Bock. Pisst mich richtig an gerade eben. Hab mir gerade eben echt was anderes vorgenommen. Was viel schöner ist, wie im Weinberg irgendwie da zu arbeiten. Hat dann aber überlegt, was richtig ist und hat es getan. Also einer war gehorsam, obwohl er nicht wollte, der andere nicht. In 1. Samuel 15, 22, das können wir lesen, da heißt es, siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Aufmerken ist besser als das Fett der Widder. Das klingt so archaisch, aber es heißt im Klartext eigentlich, alles, was du Gott bringen kannst oder bringst, ist, wenn du ihm nicht gehorsam bist, eigentlich nicht so viel wert. Und aufmerken, hinhören, auf das, was er sagt, ist viel wichtiger, wie irgendwas für ihn zu tun. Da wir ja wissen, dass wir ohnehin ziemlich wenig für ihn tun können, bis nichts vielleicht eigentlich, oder außer ihm und ohne ihn. Was bedeutet im Umkehrschluss dann Ungehorsam? Warum sind wir manchmal ungehorsam? Also ich zumindest, für mich. Ungehorsam heißt, ich kenne an dem Punkt, wo ich ungehorsam bin, meinen himmlischen Vater nicht wirklich. Ich kenne ihn nicht wirklich. Und ich vertraue ihm oder glaube ihm auch nicht, dass er es gut mit mir meint. Was im Umkehrschluss heißt, ich kenne ihn nicht wirklich. Und warum sind wir ungehorsam? Ich glaube nicht, dass wir, dass wir unseren Vater nicht lieben. Das glaube ich nicht. Ich denke, weil wir einfach gewohnt sind, unseren Willen zu tun, unserer Gewohnheit zu folgen, unserer Tradition, das, was einfach so uns ausmacht. Weil das gibt uns ja auch gewisse Sicherheit. Das ist sicherer im Boot als hier auf dem Wasser. So haben wir das schon immer gemacht und das ist gut so. Und Veränderung ist gut, aber am besten sollte ich mal beim anderen anfangen. Weil wenn der sich ändert, dann wird alles besser. Ja, oder wir kennen es vielleicht gar nicht anders. Das ist auch okay und verstehen es nicht anders. Wir kommen im Club. Ich stehe nicht hier, weil ich es besser verstehe. Ich habe nicht mehr Einblick in das Ganze. Das geht jedem von uns so. Bloß weil ich darüber predige, heißt das nicht, dass ich da weiter bin. Ich verstehe auch vieles nicht. Aber ich meine verstanden zu haben, und das möchte ich teilen mit euch, in aller Unvollkommenheit, dass wir eigentlich nur eine Möglichkeit haben, auf unseren Herrn zu hören, hinzuhören und dann entsprechend auch zu handeln. Es geht nur im Glauben und im Gehorsam. Kommen wir dahin, wo Gott uns die Verheißungen aufbewahrt hat. Und der Punkt ist wirklich, weil wenn wir das nicht sind, wenn wir nicht gehorsam in der jeweiligen Situation sind, dann ist uns ja irgendwas anderes wichtiger, oder? Das ist ganz einfach. Das ist ein Werten. Und es kann nur passieren, das habe ich vorher gesagt, wenn ich meinen Vater nicht kenne oder nicht ausreichend kenne. Weil wenn ich ihn kenne, dann weiß ich, dass es der beste Vater ist, dass es der Vater aller Väter ist, dass es mein Abba-Papa ist, der alles getan hat für mich. Und ich rede hier nicht von Zitieren von Bibelstellen oder von Predigten, die wir uns live hier oder im Podcast anhören, von Veranstaltungen, die wir, das ist alles nicht falsch, das zu tun. Und, aber wie gut kennen wir unseren Papa wirklich, unseren himmlischen Vater? Den, der sich sein Herz rausgerissen hat, aus Liebe zu uns, es hat Fleisch werden lassen, es ans Kreuz hat nageln lassen, auf das wir wieder mit ihm zusammen sein können und dürfen. Wie gut kennen wir den? Wie ist unsere Beziehung zu dem? Unser täglicher Umgang, unser Austausch? Gibt es den überhaupt? Und wenn, dann wie findet er statt? Das ist pretty easy. Das ist wie in einer normalen Beziehung. Wenn ich mit jemandem keine Zeit verbringe, ja, dann lerne ich ihn nicht kennen. Und dann lerne ich auch nicht, ihm zu vertrauen. Vielleicht kennen wir das. Wenn man am Anfang jemanden kennenlernt, dann naja, mit der Zeit lernt man vielleicht auch die Ecken und Kanten kennen. Bei ihm ist es nicht so. Wir lernen, je mehr Zeit wir mit ihm verbringen, lernen wir immer mehr sein wunderbares Wesen kennen. Und erkennen unser Wesen. Wir erkennen ihn und wir erkennen uns in seinem Licht. Das passiert aber nicht, wenn wir irgendwie einmal in der Woche, also das ist nicht falsch, aber das passiert nicht, wenn wir einmal in der Woche oder zweimal in der Woche uns eine Stunde für ihn Zeit nehmen und dann meistens nur in der Stunde die Dreiviertelstunde damit beschäftigt sind, ihm unsere ganzen Sorgen, unser ganzes Leid, unsere ganzen Gebetsanliegen und so weiter und so fort mitzuteilen, um dann zu sagen, und jetzt mach, leg doch endlich los. Das ist nicht Gemeinschaft, wie der Papa sie definiert. Wir kommen, nochmal zurückgerudert, es geht um Gehorsam. Und ich glaube, eine Grundlage für Gehorsam ist, dass wir ihn kennenlernen. Mehr und tiefer und weiter. Und dass wir Gemeinschaft, und das, um das zu tun, ist Gemeinschaft unabdingbar. Einfach Zeit, die ich mit ihm verbringe. So wie mit allen anderen Dingen auch. Und wir haben wohlgemerkt, wenn wir Zeit mit ihm verbringen wollen, gibt es zwei Möglichkeiten. Oder es gibt zwei. Also Gott ist in seinem Wort für uns zu finden und Gott ist durch die Gemeinschaft im Heiligen Geist zu erleben. Und wir haben einen fantastischen Helfer. Auch wenn wir Dinge nicht verstehen, auch wenn wir vor dem Thron Gottes manchmal liegen und uns denken, warum ist es so oder so oder so. Wir haben einen fantastischen Helfer, wir haben den Heiligen Geist. Der ist dazu berufen von Gott, der ist uns geschenkt, uns in diese Tiefe der Wahrheit Gottes, die er für uns erschaffen hat, hineinzuführen. Er schließt uns den Plan auf, den Willen, den Plan Gottes, Stück für Stück und bricht ihn mit uns. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, bricht ihn mit uns in unsere Lebenssituation hinein. Macht es anwendbar. Kein anderer macht es. Das macht kein Lehrer, kein Bankdirektor, kein Rechtsanwalt, kein sonstiger. Das ist der Heilige Geist in uns. Das ist das Wort Gottes, aufgeschlossen durch den Heiligen Geist. Und das heißt ja, da wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da ist Freiheit genau von all dem, was uns abhält, den Herrn kennenzulernen, wie er wirklich ist. Und ihm zu folgen. Und das ist immer eins. Das Wort Gottes und der Geist Gottes sind immer eins. Die gehören untrennbar zusammen. Und wenn ich meinen Papa wirklich gut kennenlernen möchte, dann ist es für mich unabdingbar zu sagen, hey, ich führe mir regelmäßig das Wort Gottes zu und ich habe aber auch Gemeinschaft regelmäßig mit dem Heiligen Geist. Nochmal, ich muss den nicht herbeibeten, gell? Ich muss ihn weder herbeirufen noch herbeibeten. Ich muss mir nicht in Gebetswehen begeben. Alles Quatsch, er lebt in mir. Gott hat es erwählt, durch seinen Geist in mir zu leben. Das ist eine Gnade, die ich empfangen habe. Und es ist ein dauerhaftes Gut. Es geht nicht verloren. Es ist die Liebe Gottes, die durch seinen Geist in mein Herz ausgegossen hat. Und es ist das, was der Römer beschreibt, davon bin ich damit bin ich untrennbar verbunden. Weder Höhe noch Tiefe, noch Mächte, noch Gewalt, noch ein Geschöpf dieser einer sonstigen Welt ist in der Lage, uns davon zu trennen. Und der wohnt in uns. Und wir haben alle Möglichkeiten, weil er immer da ist. Und was das Wort Gottes angeht, haben wir alle Möglichkeiten. Wir haben 1000 Übersetzungen. Wir haben die für die Althergebrachten, die es gerne aus der revidierten Elberfelder haben. Wir haben es für die Jugendlichen, die es ein bisschen moderner angehaucht haben wollen und vielleicht auch manchmal durchaus verständlicher. Das ist alles da, Papierform, digital. Die Frage ist nur, womit fülle ich meine Zeit? Womit fülle ich meinen Sinn? Womit fühle ich das? Es gibt Millionen von Angebote, mit denen ich meinen Sinn und mein Leben füllen kann. Und meistens geht es immer um eine relativ kurzweilige Befriedigung. Und diese Befriedigung schreit dann danach, dass es zu noch mehr Befriedigung kommen muss. Und das ist so ein Kreislauf, der hört nie auf, glaube ich. Der hört nur an dem Punkt auf, und der hört nur auf, wenn wir bei unserem Papa ankommen. Weil da waren Ewigkeitswerte vermittelt. Da haben wir Ewigkeitserlebnisse. Das sind Dinge, die uns in die Ewigkeit tragen, die uns von der Ewigkeit zeugen und die uns aufzeigen, da ist unser Zuhause. Das bin ich, dein Vater, das bist du, mein Sohn, meine Tochter. Wie gesagt, die Zugänge sind vielfältig. www.bibelserver.de. Also, so viel kann man gar nicht lesen. Und der Heilige Geist übersetzt uns das, wie gesagt. Dafür ist er uns gegeben. Das ist unser bester Freund. Ich habe immer die Dreifaltigkeit, die ist für mich definiert wie, ich habe einen Vater, ich habe in Jesus einen Bruder und Herrn, Vater und Schöpfer, Bruder und Herrn, und dann habe ich im Heiligen Geist einen Freund, einen Begleiter, und zwar den besten Freund. Es gibt keinen besseren. Bei keinem ist mehr Weisheit, bei keinem ist mehr Liebe, bei keinem ist mehr Vertrauen, bei keinem ist mehr Gnade, bei keinem mehr Verständnis. Also ihr habt den besten Freund im Heiligen Geist. Und jetzt denk mal, lass uns mal an unseren besten Freund denken. Ist doch gut, oder? Das gibt uns doch ein Wohlgefühl. Unseren besten Freund hier, beste Freundin, bester Freund, wie auch immer, gibt uns irgendwie doch ein gutes Gefühl, oder? Umso mehr, oder wie viel mehr ist es im Heiligen Geist? Eins meiner Lieblingsbilder ist wie beim Festmahl, beim herrlich gedeckten Festmahl, was für uns vorbereitet ist, wo wir einfach hingehen dürfen, Platz nehmen dürfen, wo wir willkommen sind. Das ist der Weg zum Thron der Gnade. Ja? Also wo wir willkommen sind und anerkannt sind, geliebt sind, Platz nehmen dürfen und genießen dürfen. Und das tue ich ja nicht, auch nicht nur einmal die Woche, oder? Essen tue ich nicht nur einmal die Woche. Aufs Klo gehen tue ich nicht nur einmal die Woche. Ja, das ist so. Und das ist genauso mit dem Wort und mit dem Geist Gottes. Das Wort Gottes ist unsere Nahrung und der Geist Gottes verdaut das. Ja, wahrhaft Gutes oben rein und die Reste mit Hilfe des Heiligen Geistes verdauen und ausscheiden. Das ist das, was Jesus meint wir brauchen zwei Sorten von Nahrung in unserem Leben. Als er den Teufel begegnet in der Wüste, sagt er, hey, nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das ausgeht aus dem Munde Gottes. Das ist Nahrung. Und das kombiniert durch den Heiligen Geist ist Leben. Singen wir immer, oder? Ab und zu singen wir das. Ich selber singe das und denke mir oft, da lügst du ganz schön in die Tasche. Wie Brot zum Leben, wie Luft zum Atmen. Andächtig. Und ja, und dann sehen wir doch ab und zu unser Leben und sehen, hey, da gibt es nur Luft. Luft nach oben. Und die Luft nach oben heißt nicht, wir müssen irgendwie die Ärmel nach oben krempeln, krampfhaft, sondern die heißt eigentlich nur, wir dürfen hinhalten. Wir dürfen unser Herz hinhalten, indem wir Zeit mit ihm verbringen. Zeit mit seinem Wort. Zeit mit seinem Heiligen Geist. Und dann passiert Wachstum. Dann passiert Entwicklung. Dann lerne ich meinen Vater kennen, erkenne mich in seinem Licht und desto mehr ich ihn erkenne, kenne ich auch mich und verstehe, worum es geht. Und dann fällt es mir auch nicht schwer, ihm zu gehorsam zu sein. weil ich weiß, dass es ohnehin das Beste ist, was ich tun kann, wenn ich mit ihm den Weg gehe. Also, drehen wir den Spieß einfach mal ganz um und sagen, hey, okay, wir verbringen keine Zeit mit ihm oder viel zu wenig. Was passiert? Was passiert? Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Wir sehen uns im Licht dieser Welt und die Welt mit unseren natürlichen Augen. Und daraus leiten wir alles ab. Was ist die Folge? Sorge, Ängste, Zweifel, Unglaube und am Ende Ungehorsam. Also eigentlich merken wir, wenn wir das so wahrnehmen, dass wir gar keine Alternativen haben. Ja. Bei den Banken heißt es systemrelevant oder das ist für uns systemrelevant, dass wir das tun, damit unser System funktioniert, unser Organismus, unser Leben mit ihm, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Das ist wie wenn ich an den Tisch gehe, an die Tafel, dann ist gut, dass ich das auch übe, irgendwie, ne? Wie ich da hingehe, dass ich da hingehe. Also auch in puncto Manieren, wie gehe ich da hin? Wie wertschätze ich das? Mein Lieblingsbeispiel ist Fußball, oder? Und dass wir das üben müssen, das ist ganz normal. Dass wir Gemeinschaft mit unserem Herrn üben müssen und immer wieder neu aufgreifen müssen, ist ganz normal. Weil wir leben in dieser Welt, wir sind nicht von dieser Welt, wir kriegen täglich Dreck an die Füße gespült, der gerne nach oben wächst, wenn wir nach oben wachsen lassen. Und das komplette Gegenteil ist, ich kaufe mir diese Zeit aus, inmitten dieses täglichen Wahnsinns und nehme mir Zeit und verbringe die Zeit mit ihm. In völliger Unproduktivität, scheinbar. Ohne etwas zu leisten. Ohne sichtbare, zumindest im Natürlichen sichtbare Ergebnisse im ersten Moment mal. Aber da drin sind sie fühlbar. Und das ist was wir üben dürfen. Bin ich überzeugt davon. Also, der Cristiano Ronaldo ist auch nicht irgendwann aufgestanden in der Früh und hat gesagt, so, ich bin jetzt Weltfußballer. Sondern er arbeitete da täglich dran. Und intensiv. Bis heute. Ich meine nicht, dass wir Gott mit dem, was wir tun, pushen müssen oder ihn irgendwo dahin bringen müssen, dass er in unserem Leben wirkt. Er ist schon da und er hat diese Dinge schon gewirkt. Und es ist, glaube ich, ein Herzenswunsch von ihm, uns in diese Dinge mit hineinzunehmen. Aber das geht eben nur, wenn wir ihn kennen. Mehr und mehr kennenlernen. Und ihm vertrauen. Ihr wisst vielleicht, wie es am Anfang war, oder? Also ich kann das von mir ableiten. Am Anfang, als ich mich ganz am Anfang für Jesus entschieden habe, da gab es nichts außer Jesus. Das war schon teilweise peinlich. Weil, ja, das, also dann meinst du das auch jeden Menschen vor den Latz knallen zu müssen und also auch nicht falsch, aber das sind so diese Kennzeichen der ersten Liebe, der Wertschätzung, ja, der Ehrerbietung, der Dankbarkeit für das, was er getan hat in unserem Leben und stetig tut und tun wird, bis wir dann mit ihm in der Ewigkeit sind und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und die Frage ist immer, was hat sich daran geändert? Also von seiner Seite, da sind wir uns wahrscheinlich einig, nichts. Er ist unveränderlich, ist ewig unveränderlich, er ist treu, er ist gerecht und er hat getan, was er getan hat. Und damit hat er alles getan. Er hat seinen Willen offenbart am Kreuz und im Kreuz. Und das ist unser Leben. Das heißt, von seiner Seite hat sich nichts geändert. Das heißt, das kann nur uns betreffen. Das kann nur uns betreffen. Und wir ändern das. Habe ich da stehen, weil uns Stück für Stück, und das ist ein normaler Vorgang, glaube ich, das Wesentliche aus dem Fokus rückt. Und das ist genau das Ziel. Das ist das Ziel des Feindes. Also wir haben das Wesentliche, wir tragen das in uns, wir sind da hineinversetzt und wir sind untrennbar mit ihm verbunden. Und das aus dem Fokus zu bringen, ist die einzige Möglichkeit, wie der Feind uns aus der Spur bringen kann. Eine andere Möglichkeit hat er nicht. Er kann gegen das Werk Christi nichts tun. Konnte er nicht, kann er nicht und wird er nie tun können. vielmehr im Gegenteil. Aber er kann uns den Fokus verschieben, den Blick drauf. Und darum geht's. Die Frage ist, wie wichtig ist uns das? Wollen wir das erleben, was da drin steht, was uns da an Verheißungen gegeben ist, was wir vielleicht schon persönlich auch an Verheißungen empfangen haben, an Weissagungen bekommen? Will ich das erleben? Ja, dann darf ich den Weg mit meinem Herrn gehen, im Gehorsam sein. Und um dahin zu kommen, muss ich ihn kennenlernen, ihm zu vertrauen. Das heißt, ich darf Gemeinschaft mit ihm haben. Und Gemeinschaft mit ihm heißt Gemeinschaft, nochmal wiederhole mich, mit seinem Wort und mit seinem Geist. Und das, glaube ich, darf zu einer Routine werden, zu einer Gewohnheit. Gewohnheiten sind nicht schlecht. Hört ihr? Schlechte Gewohnheiten sind schlecht. Ja, aber Gewohnheiten sind nicht schlecht. Gewohnheiten, im Gegenteil, die geben uns einen gewissen Rahmen. Ich glaube, wir sind sogar so geschaffen, dass wir Gewohnheitstäter sind, bis zu einem gewissen Maß. Die Frage ist nur, an was gewöhne ich mich? Je mehr eine gute Gewohnheit in mir sich Bahn bricht, desto weniger Platz ist für eine schlechte. Ganz einfach. Das ist dieses Prinzip göttlicher Ernährung. Gutes rein, schlechtes durch den Heiligen Geist ausscheiden. Und unterm Strich, ich wiederhole mich jetzt auch zum Ende hin, es geht nur um Zeit, die wir mit ihm verbringen, um Gemeinschaft, die wir mit ihm haben. Und zwar nicht in einer liturgischen Art und Weise, in einer gesetzlichen, wo wir uns schlecht fühlen, wenn es mal nicht klappt, sondern es geht darum, einfach einen Ort der Begegnung zu schaffen, wo ich ihm Raum gebe. Das ist völlig individuell. Das kann beim einen in der Früh sein, das kann beim anderen in der Mittagspause sein, das kann beim anderen vor dem Schlafengehen sein, das kann im Garten sein, das kann bei einer Tasse Tee sein, das kann bei ganz vielen Dingen passieren. Aber es sollte passieren. Und es sollte vielleicht sogar so sein, dass wir es schön machen. Schön, hört ihr? Schön. Ich bekomme Besuch von einem wirklich guten Freund. Also ich wundere mich manchmal, was in unserem Haushalt abgeht, wenn wir Gäste bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also auch bei mir. Da läufst du eine Woche lang an den Dingen vorbei, siehst sie liegen, ich selber auch. Ja, und dann weißt du, Gäste kommen. Dann fängst du an, alles aufzuräumen. Ja, die Fassade muss ja stimmen. Ja, klar, genau, die Fassade muss ja stimmen, damit man einen guten Eindruck hinterlässt. Wollen wir einen guten Eindruck hinterlassen beim Heiligen Geist? Also vielleicht machen wir es sogar noch schön für diese gemeinschaftlichen Zeiten, die wir haben. Wie auch immer das aussieht, das ist, glaube ich, was ganz Individuelles. Das muss jeder für sich rausfinden, was das heißt. Aber es hat was mit Wertschätzung zu tun. Es hat was damit zu tun, dass wir auch ihm ein Stück weit die beste Zeit geben und dass wir ihm die Zeit in der Zeit auch geben. Das habe ich zu Beginn gesagt, dass wir nicht hinsitzen und loslegen, wie das Maschinengewehr, und dann irgendwann sagen, so, jetzt tu es, sonst sterbe ich. Sondern, dass wir sagen, hey, ich bin jetzt mal still, ich komme in die Ruhe. Ich komme zur Ruhe, auch von meinen eigenen Werken, von meinen eigenen Worten, meinen ganzen Anliegen und Bedürfnissen, die ja da sind, die er aber sowieso kennt, oder? Und was steht in Matthäus 6,33? Gib ihm die erste Stelle, gib sie mir, auf dass die anderen Dinge dir hinzufallen. Also ich kenne es ja sowieso, ich weiß, was du brauchst, ehe du es mir sagst. So, du darfst durchaus zur Ruhe kommen und still sein vor mir. Ich weiß es sowieso. Aber komm zu mir, komm in diese, vielleicht sogar in diese Deckenhöhle, wie die auch immer die aussieht, die gibt es nicht bloß bei Kindern. Komm in diese Zweisamkeit, in dieses Vertrauliche, und das hat eine Art von Intimität. Und die ist ganz wichtig, weil da lernst du Menschen kennen. Und da lernen wir unseren Gott kennen. Das ist eine Wohlfühl, raus aus diesem täglichen Werkeln, hinein in diese Wohlfühlzone. Und das Letzte ist, dass wir immer denken, wir haben keine Zeit dazu. Das ist der größte Quatsch. Der Jonah wird sagen, das ist Quatsch mit Soße. Das ist wirklich der größte Quatsch, dass wir keine Zeit haben. Wir wissen, die Zeit ist böse, wir sollen sie auskaufen, das sagt uns der Epheser. Ja, aber wir wissen auch das Prinzip von Matthäus 6,33. Und ihr lebt es selber immer wieder, lass mich bloß vom Rest belügen. Geben wir ihm die erste Stelle, geben wir ihm gute Zeiten, dann kommen hinterher gute Dinge, bessere Dinge raus. Ihr erlebt es regelmäßig, dass ich einen vollen Tag habe, wo ich kaum weiß, wie der Kalender voll abzuarbeiten ist. Und dann nehmen wir die Zeit morgens und die Dinge gehen schneller, sie gehen besser, sie gehen effizienter und manche Dinge erledigen sich von sich selber, ohne dass ich etwas tun muss. Ja? Und das kann jeder erleben. Das ist nichts Besonderes. Es ist, glaube ich, ein Prinzip Gottes, was in Matthäus 6,33 auch steht. Gib mir diese Stelle, gib mir diese Wert, den Wert, diese Wertschätzung und du wirst sehen, dass es anders läuft wie in der Welt. Und unterm Strich und am Ende, damit komme ich zum Ende, geht es darum, dass wir uns einfach Zeit für ihn nehmen. Dass wir uns Zeit nehmen. Aus der Gemeinschaft mit ihm kommt alles hervor. Aus der Gemeinschaft mit ihm erfahre ich, wie er ist, erfahre ich, wie ich bin, wer ich bin, wer in die Lage versetzt, Dinge zu tun, auch gehorsam zu sein. Und dann kommen auch diese Verheißungen. Ich bin in Verbindung mit ihm, so wie es in Johannes steht, oder? Das Bild zwischen Weinstock und Rebe, getrennt von mir. Aber mit getrennt von mir können wir was tun? Was können wir tun getrennt ohne von ihm? Was können wir tun mit ihm? Steht da, genau. Und er sagt sogar, das tue ich gerne, weil ich darin verherrlicht werde. Ne? Also das ist eine echte Verheißung. Die ist gleichlautend mit dieser Beschreibung, dass wir imstande sind, mit allen Heiligen zu erfassen, was die Breite, die Höhe, die Länge, die Tiefe ist. Ne? Diese zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Das steckt da drin. Und ich glaube, es gibt kaum einen anderen Weg, als wie ihn durch Wort und Geist kennenzulernen. Darin erkennen wir es. Amen.